hatte das letzte Mal angefangen, eine Serie über Herzreise. Und wir hatten das letzte Mal, also ich will das nur ganz kurz wiederholen, den Psalm 73 angeschaut. Und das ganz Spannende daran ist, dass Asaf ist ja ein bezahlter Lobpreiser, der also ständig in der Gegenwart Gottes ist, trotzdem durch eine tiefe innere Krise geht. Und es gibt 4 Bereiche, wenn man so diesen Psalm liest, wo man so sein inneres Erleben mitbekommt. Und der erste Bereich sind sie, die anderen. Und wie es den anderen allen gut geht. So, und er beschreibt da viele Menschen, die Gott nicht kennen, aber ich glaube, wir können das auch übertragen von Menschen, die Gott kennen, sie, die anderen. Und bei denen klappt ja immer alles. Bei denen klappt es mit der Kindererziehung. Die haben ihre Finanzen im Griff. Die können toll in Urlaub gehen. Die sind glücklich. Und er kommt dazu in Vergleichsdenken. Und dann kommt er zu sich, also von den anderen zu sich. Und wie bin ich doch geschlagen? Und wie geht es mir schlecht? Und man merkt richtig, wie er in so einer Mischung zwischen sich selber wahrnehmen, aber auch in ein Selbstmitleid abgleitet. Und er kommt heraus, indem er weder nur auf sich noch nur auf die anderen schaut, sondern mittendrin anfängt, wieder Gott zu sehen, wie groß du Gott bist. Und er endet am Schluss mit einem Wir, also Gott und ich. Und da will ich einen Vers lesen, Psalm 73, Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und ich glaube, dieses Gott ist mir genug, das ist der Weg zu einer inneren Freiheit und zu einer Heilung von unserem Herzen, das manchmal gefangen ist, auch in diesen 2 Extremen, den anderen zu sehen und was die alles haben und sich zu vergleichen, oder nur seinen eigenen Schmerz wahrzunehmen, der zwar wahr ist, aber der ja nicht isoliert ist, sondern in einem Wir. Also wenn ich Gott auf einmal wieder reinbekomme, bekommen Dinge die richtige Dimension. Also wir wollen heute weitergehen. Herzreise, wo steht mein Herz? Wie geht's mir? Ein Stück tiefer dort einzutauchen. Und ich habe festgestellt, es gibt ja so Bereiche in unserem Leben, da sind wir ja auch schuldig geworden. So, also je älter man wird, umso mehr Möglichkeiten hatte man ja, einfach Dinge falsch zu machen. So, das ist der Vorteil der Jugend, da kann man nicht so viel. Aber da gibt es Bereiche in unserem Leben, die für uns schwierig sind. Und wenn wir könnten, wir würden es gerne ändern. Und wie gehe ich mit diesen Dingen um? Und ich finde, wer mir sehr hilft, ist David. Und wir lesen Psalm 51, und zwar ganz. Und dann heißt es hier folgendermaßen: Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Also ich will hier kurz stehen bleiben. Also Hintergrund ist ja, David hätte eigentlich in den Krieg ziehen sollen. Er war aber zu erfolgreich. Da hat er gesagt, komm, ich lasse es mir mal gut gehen. Dann war es ihm langweilig. Und weil es ihm langweilig war, ist umhergelaufen, dann sah er seine Nachbarin, wie die gerade so sich ein Bad genommen hat, oben auf der Dachterrasse. Da es da keine Mauern gibt, hat man natürlich gesehen, die sieht aber gut aus. Dem David war langweilig, dachte, die könnte ich doch mal besuchen und mit ihr schlafen. Genau das hat er gemacht. Es hätte ja auch gut sein können, dann ist die noch schwanger geworden. Ja, ja, da kommen wir noch zu. Dann war die gute Frau verheiratet und ihr Mann war einer der treuesten Weggefährten von David und war der Heerführer in seinem Heer. Und dann hat er den mal von der Schlacht nach Hause holen lassen und sagte, komm, lass es dir mal gut gehen und geh doch zu deiner Frau und schlaft mal miteinander, tut dir gut und mir auch. Also muss ich nicht zu meiner Schuld stehen. Das Problem war, dass der Mann wusste, ich bin hier in was Größerem. Ich kann hier nur nicht nach mir schauen und was mir gut tut, während meine Männer diese Schlacht kämpfen. Und er ist nicht zu seiner Frau gegangen und er ist wieder zurückgegangen und David hatte ein Problem. Bathsheba war schwanger, er war der Vater. Und als Folge daraufhin hat er das so arrangiert, dass er den Mann von der Bathsheba in den Hinterhalt gelockt hat oder in die Schlacht getrieben hat. Die Truppen hatten sich zurückgezogen, er ist gestorben. So, das ist David. Und jetzt heißt es hier, dem Vorsänger, einem Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsheba eingegangen war. Das finde ich echt spannend. Also nicht, dass Nathan kam, das war irgendwie normal. Also Propheten kamen regelmäßig zu den Königen und hatten ihnen berichtet, was Gott sagt, was Gott empfindet. Aber hier kommt der Prophet und überführt ihn mit Schuld. Und David war der König. Und Nathan wusste das. Und es hätte dem Nathan genauso ergehen können wie dem Mann von der Bathsheba, dass er das Haus nicht mehr verlässt, sondern Kopf kürzer nach Hause geht. Ich meine, die Könige zu der damaligen Zeit waren die uneingeschränkten Herrscher. David hätte einfach sagen können, Prophet, Kopf kürzer. Und es wäre geschehen. Und ich finde hier, also ich sehe da etwas von dem Herzen und von der Größe Davids, dass er es zulässt, dass jemand, der unter ihm steht, über den er Macht hat, dass er es zulässt, sich von diesem Menschen korrigieren zu lassen und dass er sogar anfängt, darüber ein Lied zu schreiben, dass jeder hört, wie es in seinem Innersten aussieht. Ich meine, das Zeug wurde vertont und gesungen. Das zeigt etwas von dem Herzen Davids. David war nicht der Schuldlose, aber er war der Aufrichtige. Der, dem es wichtig war, was Gott über ihn denkt und nicht, wie er dasteht. Das erkenne ich in diesem Vorwort. Und Gott hat sich vorgenommen, durch Menschen sein Reich zu bauen. Und darf ich dich fragen, wer ist dein Nathan? Ja, die Bibel. Aber gibt es einen Mensch, der zu dir kommen darf? Also ich meine, wir sind nicht in der Position, dass wir Leute umbringen können, haben meistens auch nicht die Waffen zu Hause. Vielleicht ein paar scharfe Kochmesser oder. Aber wisst ihr, wir können innerlich ausstrahlen, sag mir nichts. Oder wir können willkommen heißen, wo Menschen auf uns zukommen und uns mit uns selber konfrontieren. Ich gehe mal weiter. Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. David hatte wirklich was verstanden. Weil David, also was er hier betet, ist: O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. David weiß, dass Gott Güte ist. Und David weiß, dass Gott der ist, der reich ist an Barmherzigkeit. Und was er in seiner Situation braucht, ist nicht Verstecken von Schuld, ist nicht Leugnen von Schuld, ist nicht, wird schon irgendwie, sondern was er braucht, ist Gnade und Barmherzigkeit. Und er öffnet sein Herz und er lädt Gott ein und sagt: Komm, komm mit deiner Gnade gemäß deiner großen Barmherzigkeit. Ich weiß, dass du es liebst, gut zu sein. Und ich weiß, dass du es liebst, barmherzig zu sein. Und ich weiß, dass du es liebst, wiederherzustellen. Und ich weiß, dass du es liebst, zu vergeben. Und er lädt regelrecht die Gnade Gottes ein. Und was er nicht tut, und das finde ich wirklich spannend, er fängt nicht an, seine Schuld zu erklären. Naja, weißt du, die Bathseba ist ja schon auch eine Hübsche. Du hättest dir ja auch leiten können, dass du nicht gerade mittags um 12, wo ich auch auf der Terrasse rumhänge, ein Bad nimmt. Der andere, weißt du, wenn mein Ehepartner immer so guckt, du würdest wahrscheinlich auch austicken. Wir haben uns manchmal so Erklärungen angewöhnt. Warum das ja nicht nur unseres allein ist. So, ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich glaube, manchmal ist es hilfreich, um dem anderen zu helfen, zu sagen: Hey, das ist, was bei mir was auslöst. So, um dem anderen zu erklären, wo ich selber verletzt bin. Aber wenn es um Gott geht und um den Nächsten und um das Bekennen von Schuld, dann finde ich, tut David etwas, von dem ich lernen will. Er sagt einfach: Ich bin schuldig geworden. Punkt. Und ich werde nicht anfangen, Situationen zu erklären, damit das ein Stück verständlicher ist und ein Stück nachvollziehbarer und ich doch ein bisschen in einem besseren Licht dastehe, weil die Situation wirklich schwierig war. Weißt du, meine Kinder haben mich so gereizt, da ist mir die Hand, das ist falsch. Punkt. Egal, was die tun. Oder was auch immer das bei dir oder bei mir ist, wir brauchen, also David hat es gelernt, ohne Erklärung oder ohne sich zu entschuldigen, um Gnade zu bitten. Und er hat noch was gelernt. Je mehr ich versuche zu erklären, umso mehr hoffe ich auf Mitgefühl und auf Verständnis. Was ich aber brauche, ist Veränderung, oder? Und das Problem ist, dass wir Veränderung nicht alleine hinbekommen. Ich glaube, wir alle haben das probiert. Durch harte Vorsätze, Disziplin, und wir sind an einem gewissen Punkt gescheitert. Und es braucht dieses Eingeständnis von: Herr, sei mir gnädig. Was ich brauche, bist du. Was mich verändert, bist du. Ich komme da nicht raus ohne dich. David kommt auch zu diesem Wir, von dem wir das letzte Mal gehört hatten. Ich lese mal weiter. Vers 5, den finde ich sehr spannend. Denn ich erkenne meine Übertretung, und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. In den Versen 6 und 7 kommt irgendwas zum Ausdruck von: Wir leben in einer gefallenen Welt. Und was wir brauchen, ist nicht Verbesserung, sondern neu zu werden. So, was wir brauchen, ist nicht Verbesserung, sondern neues Leben. Wir brauchen Gott. Und ich komme nochmal zu Vers 5. Denn ich erkenne meine Übertretung, und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Und ich will da ein bisschen tiefer gehen. Erkennen ist nicht nur ein Zugeben von: Was habe ich falsch gemacht? Also erkennen ist nicht nur zu sagen: Ja, das war irgendwie falsch von mir, sondern erkennen geht viel tiefer, und es bedeutet auch ein Erkennen von meinem geprägt und meinem Gewordensein und auch von den Verletzungen, die ich in mir trage und die als Folge zu Handlungen führen. Schau, im Leben von David, es geht hier nicht nur darum, dass er mit Bathseba Sex hatte, obwohl er nicht mit ihr verheiratet war, sondern es fängt viel weiter vorne an. Da ist etwas in seinem Herzen und in seinem Charakter passiert, was ihn geformt und geprägt hat, wo er nicht in dem war, was Gott ursprünglich für ihn vorgesehen hat, und als Folge von dem steht Ehebruch und Mord. Als Folge. Und erkennen ist nicht nur ein Erschrecken über die Tat, sondern ein Erkennen von meinem Lebensweg, von meinem Geprägtsein. Und dann, hier will ich tiefer noch mal rein. Vers 5, der zweite Teil. Und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Ach, glänzende Aussichten. Meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Und ich finde das wichtig, dass wir diesen Punkt richtig verstehen. Weil theologisch ist es so, dass in der Bibel Sünde nie das große Thema ist, weil sie am Kreuz bezahlt ist. Also Sünde wird durch das Kreuz betrachtet. Und deshalb geht es nicht darum, sich zu Tode zu grämen. Und interessant ist, dass hier in diesem Vers und meine Sünde ist alle Zeit vor mir dieselbe Formulierung benutzt wird, wie im Psalm 16, dort Vers 8. Und da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Also hier ist dieselbe Formulierung. Und es gibt einen katholischen Priester, der mir da sehr geholfen hat, der Hebräisch-Spezialist ist und der sagt Folgendes. Wortwörtlich steht dort, und es hat sich bisher wohl kein Übersetzer getraut, so zu übersetzen. Also Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Da steht im Hebräischen, ich nehme Gott und setze ihn mir zum Gegenüber, bleibend vor mich hin. Darf ich das nochmal sagen? Ich nehme Gott und setze ihn mir zum Gegenüber, bleibend vor mich hin. Ich bin noch bei Psalm 16. Ich lese den nochmal. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. So wird übersetzt. Aber Hebräisch steht hier, ich nehme Gott und setze ihn mir zum Gegenüber, bleibend vor mich hin. Und ich glaube, wir wissen, ich kann nicht über Gott verfügen. Aber mein Herz entscheidet, wie sehr Gott vor mir steht und mir gegenüber ist. Das entscheidet mein Herz. Also es ist natürlich richtig, Gott ist da, aber in welchem Maße er erfahrbar ist, hat was mit meinem Herz zu tun und mit dem, wen ich mir als Gegenüber setze, wen ich anschaue. Und da spricht er davon, dass er sich entschlossen hat, Gott bleibend vor sich hinzusetzen. Und ich finde was Zweites wirklich spannend. Also vielleicht ist es sehr theoretisch, aber ich glaube, da liegt eine tiefe Offenbarung drin. Ich bin davon überzeugt, nur wer bleibend in der Gegenwart und in der Gnade Gottes lebt und die Gnade Gottes als Gegenüber hat, der ist fähig, auch die Schuld seines Lebens bleibend vor sich auszuhalten. Weil schau, Schuld ist ja nicht nur Dinge, die wir falsch gemacht haben. Vor allem ist Schuld ja auch Teil meiner Geschichte, Teil meines Gewordenseins. Am Ende bin ich das. Und wie oft leben wir in Bereichen, wo wir versuchen, Teile von uns nicht wahrhaben zu wollen, zu verdrängen oder zu leugnen oder durch, ja, yeah, es ist alles gut, uns irgendwie versuchen selber zu erlösen. Aber es gibt die Bereiche meines Lebens, in denen ich Fehler gemacht habe, in denen ich gefallen bin, die ich gerne anders hätte. Fragt mal David. Hätte er gekonnt, er hätte es sicher geändert. Weil was aus Ehebruch gekommen ist, war nicht das, also was da als Folge kam. Das war sicher nicht das, was David beabsichtigt hatte. Aber es ist Teil seiner Geschichte. Es ist Teil seiner Geschichte. Und Gott nutzt diese Geschichte und bringt Jesus aus dieser Nachkommenschaft hervor. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott, der größer ist als unsere Schuld. Gott ist ein Gott, der Dinge möglich macht, nicht weil in unserem Leben alles richtig läuft, sondern weil er stärker und größer ist. Und er will uns befreien und in eine Freiheit führen, dass auch die dunklen Momente unseres Lebens auch vor uns sein können. Und zwar nicht, weil sie uns runterdrücken, sondern weil wir in der Gnade geborgen sind. Und weil wir frei sagen können, das bin ich. Ich könnte jetzt manches von mir erzählen, vielleicht mache ich es beim Essen, aber ich will auch durchkommen. Aber ich glaube, wir alle haben diese Bereiche, wo wir sagen, da bin ich schuldig geworden. Da habe ich Dinge, ich habe beim letzten Mal kurz was erzählt und angedeutet, da habe ich Dinge in unsere Ehe und in unsere Familie gebracht, die waren falsch. Ja. Aber ich muss das nicht mehr versuchen, schön zu reden. Ich muss da keine Erklärung mehr finden, sondern ich darf lernen, in der Gnade zu bleiben, die Gnade vor Augen zu haben, um dadurch frei zu werden und verändert zu werden von diesen Dingen. Weil ich nicht mehr der Chef bin, sondern ich den König einlade, sich um dieses Vergehen zu kümmern und er das so wunderbar macht, wie bei David bis hin zu Jesus. Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Siehe, du verlangst. Das klingt ja wie einfordern. Also hier steht ursprünglich, du hast Lust an Wahrheit im Inneren. Und im Inneren, also das steht ursprünglich in den Nieren, und ich mache das ab und zu. Ich erzähle so ein bisschen, was sich hinter biblischen Ausdrücken verbirgt. Unser Herz ist ja nicht unsere emotionale Welt, sondern in einem biblischen Kontext ist unser Herz der Sitz von unseren Grundüberzeugungen. Und die Niere ist im Hebräischen, also im Medizinischen, ist es ja das Organ, was Schadstoffe ausscheidet und trennt. Darf ich das so verkürzt sagen? Mediziner? Silvio? Nicken? Sehr gut. Und im Hebräischen ist die Niere ein Sinnbild für die Fähigkeit zu sortieren, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Also ich lese den Vers nochmal und übersetze den. Siehe, du hast Lust an Wahrheit, indem wir in unserem Inneren unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und dann heißt es weiter, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Schau, und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir anfangen zu unterscheiden zwischen dem, was gut war und zwischen dem, wo wir versagt haben, und es als Teil unserer Geschichte umarmen, nicht im Sinne, dass es gut ist, aber dass es Teil unserer Geschichte ist. Und indem wir anfangen, zu diesen Dingen zu stehen, wird er anfangen, Offenbarung im Verborgenen zu schenken, sodass wir Zugang bekommen zu verschlossenen Bereichen unseres Herzens. Das wird er nicht einfach so machen, sondern es hat etwas mit unserer Bereitschaft zu tun, ins Licht zu treten, durchzudringen, zu dem zu stehen, wo ich versagt habe, und auch zu dem, wo Gott mir Erfolg gegeben hat. Aber das Schwierige ist oft, mit dem klarzukommen, wo mein Leben halt doch nicht so perfekt ist und wo ich nicht so gut dastehe. Und ich würde mich am liebsten auch gerne selber erlösen. Ich mag es, wenn ich in einem guten Licht dastehe. Das ist so tief in uns drin. Aber der Weg zu den verschlossenen Bereichen unseres Herzens hat mit der Bereitschaft zu tun, zu unserem Versagen zu stehen und diesen Dingen ins Auge zu sehen. Na, ich lese weiter. Entsündige, Vers 9, entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Also hier geht es dreimal um Freude. Und da will ich nicht allzu viel sagen, aber im Hebräischen gibt es unterschiedliche Begriffe für Freude. Es gibt eine Freude, die in den Tanz führt. Es gibt eine Freude an dem Wort Gottes. Aber was es auch, also was ich auch spannend finde, ist, dass Freude immer mit einem körperlichen Ausdruck verbunden ist. Ob das ein Lachen ist, ob das Tanz ist, ob das Jubel ist. Der Hebräer kennt nicht eine innere Freude.
Freue mich innerlich.
Das kennt er nicht. Es gibt immer einen Ausdruck von dem, was in meinem Innersten passiert. Er spricht ja auch davon, dass Gebeine zerschlagen sind. Ich glaube, da erkennen wir diesen Zusammenhang viel schneller. Kennen wir das, wenn wir Dinge gemacht haben, wo wir wissen, da haben wir einen Fehler gemacht und wir sind innerlich wie gelähmt? Oder haben Angst, jemand unter die Augen zu treten? Das ist ein äußerer Ausdruck von einer inneren Realität, die uns lähmt. Also genauso wie auch Depressives sich ja auch körperlich ausdrückt. So ist es auch mit Freude. Freude will sich genauso körperlich ausdrücken. Also diese Trennung, die kennt der Hebräer gar nicht. Wenn Hebräer feiern, ist es laut. Also wirklich laut. Die feiern auch nicht einen Tag Hochzeit, die feiern das Tage. Und zwar so richtig mit Wein auffahren und tanzen und ausgelassen und herrlich. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken. Also hier finde ich nochmal was ganz Wichtiges. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Freude auch hören. Also lass mich Freude und Wonne hören. Schau, am Anfang, Verse 1 bis 8, hat David seine Schuld bekannt. Und jetzt kommt er zu einem zweiten Punkt. Und er wusste ja damals, er wusste, dass Gott gnädig ist. Er wusste das. Aber was wir manchmal brauchen, dass wir Wahrheiten hören. Ich glaube, wir Menschen sind so angelegt. Wir brauchen es, dass wir Wahrheiten hören. Also wir Schwaben, weiß ich nicht, also daher kenne ich den Witz, uns wird ja manchmal nachgesagt, wenn wir heiraten, da sagen wir einmal unserem Partner, ich liebe dich und sollte sich was ändern, lasse ich es dich wissen. So, wir brauchen das zu hören, dass der andere uns liebt. Wir brauchen das, obwohl wir es wissen. Und wir brauchen es auch in unserem Leben mit Gott, obwohl wir wissen, dass er gut ist und obwohl wir wissen, dass er gerne vergibt. Wir brauchen das immer wieder, dass wir hören, dass uns vergeben ist. Lass mich hören, Freude und Wonne. Also an dem Punkt gibt es manche Strömungen, die haben dort eine andere Kultur, wenn es um das Thema Entschuldung geht. Mit Schuld klarzukommen und Vergebung zugesprochen bekommen. Ich glaube, das ist wirklich was Wichtiges für unser Innerstes, weil es nicht darum geht, dass wir die Dinge verstandesmäßig wissen, sondern dass sie Kraft entfalten. Und das Problem ist, wir können manche Bereiche unseres Lebens, da sind wir diejenigen, die Vergebung brauchen. Also können wir uns das so schwer selber zusprechen. Und wir brauchen Menschen, die sagen, es ist vorbei. Gott hat dir vergeben und die Schuld ist bezahlt. Und ich spreche dir zu, dass da keine Anklage mehr ist. Und ich spreche dir zu, dass er der Wiederhersteller aller Dinge ist. Und dass die besten Zeiten in deinem Leben noch kommen. Und dass das euch, dir als Familie oder wie auch immer, nicht nachhaltig runterdrücken wird, weil der Größere Einzug hält. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Halt zurück. Und dann heißt es, diesen bekannten Vers, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Die Freude am Heil, und ich will Vers 15, da will ich kurz drauf eingehen. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Und ich glaube nicht, dass hier aktives Predigen gemeint ist, sondern was David tut und wo er uns bis heute lehrt, ist, dass er zu seiner Schuld steht. Das ist, was David getan hat. Er hat diesen Psalm geschrieben und vertonen lassen und vorsingen lassen in ganz Israel, damit jeder es hört und in der ganzen Schuld vor allem die Größe Gottes sieht, weil Gott hat David nicht verworfen. Gott hat sogar ausgesprochen, David ist ein Mann nach meinem Herzen. David ist geblieben auf dem Thron und hat eine Zusage bekommen für seine ganze Nachkommenschaft. Das ist, wie verkündigt wird, indem wir in unserer Schuld die Größe Gottes rühmen und andere mit hineinnehmen und diese Dinge nicht versuchen, von uns zu verstecken. Vers 17. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Mit dem will ich enden. Es gibt eine Anbetung Gottes, die ganz anders ist. Also es gibt ja Gott feiern und Gott loben und Dankopfer und in Sprachen singen. Und ich bin sehr für all diese Dinge, weil das einen Raum hat und dazugehört. Aber es gibt eine Anbetung, die Gott ehrt, nämlich ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Und damit nicht, ist nicht gemeint ein kaputtes und zerstörtes, sondern ein aufrichtiges Herz, was erkannt hat, ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Ich kann in mein Leben schauen und ich kann schauen und erkennen all die Momente, wo Gott mir Gunst gegeben hat und Gnade und ich siegreich war, voller Dankbarkeit. Und ich kann zurückschauen in die Momente, wo ich wirklich versagt habe und wo Schuld auf meinem Leben ist und ich kann sie durch die Gnade neu sehen und ich sehe da drin seine Größe. Und ich glaube, das ist eine Anbetung, eine Haltung in uns, die wir einnehmen, die Gott wirklich ehrt, so wie das David auch gemacht hat. Ich bin an meiner Begrenzung gescheitert und ich habe freudig erkannt, dass Gott größer ist als meine Schuld, dass er gnädig und barmherzig ist und dass ich nicht Gott bin und es auch nicht sein muss. Amen. Ich will uns zu zwei Dingen auffordern, zu drei. Es gibt gleich Essen. Es geht gleich los. Komm, wir stehen einmal auf. Da waren ganz viele Aspekte und ich glaube, dass der Geist Gottes an irgendeinem Punkt dein Herz berührt hat. Und ich glaube, es ist gut, darauf zu reagieren und ihm Dinge zu sagen. Und ich will gleich nochmal für uns alle beten. Und danach will ich einladen, wenn jemand merkt, oh, es gibt Dinge, die muss ich mal vor Gott irgendwie bekennen. Und ich brauche das, dass mir auch manches zugesprochen wird, auch an Vergebung, weil ich da keinen Durchbruch habe, weil ich es alleine versuche, dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Hier sind Leute, die für dich beten. Wenn du sagst, du hast irgendein anderes Problem, wo du sagst, hier brauche ich eine Hilfe Gottes, ob du krank bist, ob du einen Durchbruch erwartest, ob du, was auch immer es ist, hier sind Leute, die für dich beten. Okay? Also, wenn Gott zu dir gesprochen hat an irgendeinem Punkt, dann berede das nochmal kurz mit ihm. Und dann will ich nochmal beten, dass Gott dich im Innersten berührt. Und es kann gut sein, dass er in deinem Innersten was anfängt, an Freude zu wirken, die hoffentlich auch einen äußeren Ausdruck findet, so wie das normal ist. Danke, Jesus, dass du gut bist. Und danke, dass die Schuld am Kreuz getragen ist und dass sie bezahlt ist. Und danke, dass du uns frei machst von uns selber und uns auch von der Last befreist, uns ständig erklären zu müssen oder dieser Furcht, dass wir uns fürchten vor Dingen in unserem Leben, weil sie einfach falsch waren. Und dass du uns hineinnimmst in deine Vergebung. Und danke, dass du Freude daran hast, wenn wir Wahrheit in unserem Innersten entwickeln. Dass es dich freut und dass es dich ehrt und dass aus diesem eine Kraft kommt, für uns und für Menschen um uns herum. Und Geist Gottes, ich bete, dass du uns jetzt einhüllst in eine Wolke von Gnade. Dass du unser Herz schützt und mitnimmst in deine Gegenwart. Weil wir dich jetzt, Vater, als Gegenüber bleibend vor uns setzen, sodass wir eingehüllt sind in dieser Liebe, die uns den Blick frei macht, weil wir die Angst verlieren, versagt zu haben. Ich binde jede Scham und jede Angst nicht zu genügen. Und ich löse in deinem Leben, dass du diese Stimme hörst, die da sagt, du bist mein. Es ist alles bezahlt. Ich habe Freude an dir. Schuld ist nicht das Problem. Komm und vertraue mit deinem Herzen. Amen. Amen. Herzliche Einladung. Wer noch Gebet möchte, kommt doch direkt nach vorne. Guten Appetit, schönen Sonntag.